mangelndes Personal, mangelnde Medikamente, mangelnde Ausrüstung. Schätzungen gehen dahin, dass ca. 80% der Gesundheitsinfrastruktur vom Konflikt beeinflusst sind.
In Ruanda ist es ganz wichtig, dass Land rehabilitiert wird und Land befestigt wird.
Schwierig dabei ist halt, wenn wir beginnen, an den falschen Stellen zu sparen.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Isabella Richter ist mein Name und ja, ich freue mich wie immer sehr, dass Sie mit dabei sind und begrüße Sie zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Ja, der Bürgerkrieg im Sudan, der ging im April 2026 jetzt in sein viertes Kriegsjahr. Die Situation vor Ort gilt laut UNO als größte humanitäre Krise der Welt. Und die Lage verschlimmert sich weiter und zwar natürlich durch den Krieg in Nahost. Was das jetzt konkret für Auswirkungen im Sudan hat, das beleuchten wir heute unter anderem in dieser Ausgabe. Außerdem hören wir, wie sich das Österreichische Rote Kreuz in so vielen wichtigen, nachhaltigen Projekten in Afrika engagiert. Und da begrüße ich auch gleich meine heutigen Gäste. Zugeschaltet ist Michaela Pichler. Hallo, liebe Michaela.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist die Leiterin des Afrika-Teams beim Österreichischen Roten Kreuz.
Ja, genau. Herzlichen Dank für die Einladung ins Studio. Ja,
sehr, sehr, sehr gerne. Und ich begrüße Chris Bachtruck. Du bist beim Roten Kreuz Koordinator für internationale Katastrophen und Krisen zuständig.
Richtig, hallo.
Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Michaela, vielleicht erzählst du uns so ein bisschen mal, seit wann bist du eigentlich beim Roten Kreuz? Wie hat es dich dorthin verschlagen und wieso ist so dein Werdegang?
Ja, ich bin jetzt mittlerweile wirklich langer Zeit beim Roten Kreuz. Es sind schon 18 Jahre. Und ich habe begonnen im institutionellen Funding-Bereich. Das heißt, damals war das Rote Kreuz in Österreich noch sehr fokussiert auf multilaterale Hilfe für die Föderation, fürs IKRK und wenig bilateral. Das heißt, wir haben wenig bilaterale Partner gehabt und mit diesem institutionellen Funding, was ich über die nächsten über 10 Jahre aufgebaut habe, haben wir dann wirklich beträchtliche Volumina erhalten, um auch bilaterale Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mhm. Ja, und seit 3 Jahren bin ich jetzt in der Leitung vom Team Afrika.
Ja, wie sich das Ganze entwickelt hat und wieder auch der Status quo momentan von den Projekten ist, darauf kommen wir dann auch später noch zu sprechen. Chris, vielleicht erzählst du mir ein bisschen, wie es dich eigentlich zum Roten Kreuz verschlagen hat.
Puh, das ist mittlerweile jetzt schon 14 Jahre her. Ich habe damals zuerst auch im Sudan gearbeitet und danach noch neuen Jobmöglichkeiten umgeschaut. Und bin dann irgendwie über einen Kollegen auf eine Ausschreibung beim Roten Kreuz gekommen und habe mich beworben und bin damals als Projektmanager in Haiti gelandet, nach dem Erdbeben.
Ah, wow.
Für 1,5 Jahre und bin eigentlich seitdem durchgehend dabei. Jetzt entweder beim Österreichischen Roten Kreuz oder bei Partnerorganisationen. Und ja.
Wunderbar. Ja, ihr seid ja quasi Experte, Expertin von zwei, wenn man so will, ganz wesentlichen, wichtigen Säulen des Roten Kreuzes. Und zwar du, Chris, in erster Linie für die akute humanitäre Hilfe und die Michaela jetzt eher für die langfristigen humanitären Hilfen. Beides brauchen wir in Afrika, leider Gottes, aber wir teilen das heute auch so ein bisschen auf und starten jetzt einmal mit der aktuellen, sehr akuten Situation im Sudan. Da bist eben, Chris, du federführend tätig. Mhm. Ich habe es vorher schon angesprochen, viertes Kriegsjahr für die Menschen dort im Sudan. Erzähl mal ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es den Menschen vor Ort? Wie viele sind da eigentlich auf humanitäre Hilfe tatsächlich angewiesen?
Du hast es eh schon erwähnt. Der Sudan ist derzeit die schlimmste humanitäre Katastrophe, zumindest von den Ausmaßen her betrachtet. Wir haben eine Bevölkerung von 25 Millionen Menschen. Also die Schätzungen gehen da so ein bisschen auseinander. Zwischen 25 bis 30 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und also vergleichsmäßig, das sind so viele Leute, wie in ganz Australien leben. Das sind ist sehr dünn besiedelt, zugegebenermaßen. Aber es sind einfach Ausmaße, die man sich sehr schwer, sehr schwer vorstellen kann. Den Menschen geht es nach 3 Jahren Krieg, ich glaube, schlecht ist eine massive Untertreibung. Das Land ist de facto zweigeteilt. Wir haben Regionen im Osten und im Westen, die sich bis zum gewissen Grad ein bisschen stabilisiert haben, die in der Vergangenheit sehr stark von Kampfhandlungen betroffen worden gewesen sind, wo es sich ein bisschen beruhigt hat. Wir sehen auch, dass Menschen teilweise auch wieder in die Gebiete zurückkehren, aus denen sie ursprünglich geflohen sind. Aber generell mangelt es den Menschen natürlich an allem, also an Nahrung, medizinischer Hilfe, Wasser, Sanitärversorgung, Unterkünften und vor allem auch, was man nicht vergessen darf, psychosoziale Unterstützung. Mhm. Weil die Traumata des Krieges, das muss erstmal aufgearbeitet werden auch.
Mhm. Vor allen Dingen für die Kinder auch, nicht wahr?
Natürlich.
Also keine Woche vergeht ohne Angriffe auch eben auf die Zivilbevölkerung. Gibt es dort eigentlich noch sowas wie eine zivile Infrastruktur nach 3 Jahren Krieg? Gibt es da noch Schulen, Spitäler?
Also wie gesagt, das Land ist ja de facto mehr oder weniger zweigeteilt. Zu Beginn des Konfliktes oder seit Beginn des Konfliktes hat es aber keine Regionen gegeben, die nicht mittelbar oder unmittelbar auf die eine oder andere Art von Konflikt betroffen sind. Die Schätzungen gehen dahin, dass ca. 80% der Gesundheitsinfrastruktur, also vom einfachen Gesundheitszentrum bis hin zum Spital oder Krankenhaus, von Konflikt beeinflusst sind. Also entweder total beschädigt oder teilweise beschädigt, mangelndes Personal, mangelnde Medikamente, mangelnde Ausrüstung. Das heißt, es gibt grundsätzlich noch einen gewissen Grad an Infrastruktur, aber der ist quasi
gleich null. Quasi. Genau. Wie schaut es mit Trinkwasser aus?
Trinkwasser ist im Konflikt natürlich auch immer ein riesengroßes Problem. Wir sehen, also im Sudan ist ja die Trinkwasserversorgung vor allem in den ländlichen Gebieten in der Vergangenheit schon vor dem Konflikt immer sehr schwierig gewesen. Wir reden da von Brunnen, weil man denkt da an Handbrunnen, an kleinere Wasserversorgungsnetzwerke, die Gemeinden oder nomadische Bevölkerungsgruppen halt genutzt haben. Und in größeren Städten halt größere Leitungsnetzwerke. In den Städten ist ein sehr großer Teil von den Leitungsnetzwerken zerstört oder beschädigt, also vor allem in großen Städten wie Khartoum, Omdurman oder Al-Obeid, wo man normalerweise jetzt wenn das jetzt ein ganz unter Anführungszeichen ein normaler Katastropheneinsatz wäre, dann würde man versuchen, mit lokalen Vertragspartnern und Service-Providern da die Netzwerke wieder instand zu setzen. Mhm. Nur die sind selber so vom Konflikt beeinflusst, dass es an Material fehlt, es fehlt an Ressourcen, es fehlt an Personal. Es ist unglaublich schwierig, da jetzt wieder Sachen aufzubauen. Und was man auch oft vergisst, ist der Sanitärbereich. Also Kläranlagen, die größten Kläranlagen in Khartoum und Umgebung sind beschädigt. Das heißt, dass die Abwässer direkt in die Flüsse hineingeleitet werden und dadurch entstehen natürlich auch wieder Krankheiten, Cholera etc. Also es ist die Wasser- und Sanitärversorgungssituation ist ziemlich dramatisch.
Mhm. Du hast schon die Krankheiten angesprochen, es fehlt an allem. Welche Medikamente werden am dringendsten gebraucht aktuell?
Also wir sprechen da vor allem von Medikation gegen Malaria, HIV-Medikation, Medikamente gegen Durchfallerkrankungen, aber auch unter anderem Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Notrationen gegen Unterernährung. Und die sind vor allem für Kinder wahnsinnig wichtig. Und wir und viele andere Organisationen sind davon betroffen, dass der Gesundheitssektor im Land einfach so niederschwellig nur funktioniert und wir da teilweise auch sehr stark stützen müssen. Es ist nur so, dass in den Kliniken generell die Medikamente einfach knapp werden und aufgrund der Kürzungen der internationalen humanitären Hilfe, der logistischen Schwierigkeiten, die in jüngster Zeit entstanden sind, es auch keine Pufferbestände gibt. Also wir haben Partnerorganisationen, bei denen mehrere hunderttausend Euro an Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln irgendwo feststecken.
Du hast gerade die Lieferengpässe angesprochen. Jetzt hat der Krieg in Nahost hat natürlich die Lage massiv verschlimmert im Sudan. eingeschränkter Schiffsverkehr über die Straße von Hormus. Was bedeutet das für den Sudan? Es ist ja tatsächlich so, dass Dubai so ein ganz ein wichtiges Drehkreuz ist für die Hilfsgüter dorthin, oder?
Das ist richtig. Und in diesem Zusammenhang sind eigentlich mehrere Aspekte betroffen. Okay. Zum einen ist ja der Iran ein wichtiger Erdöllieferant, vor allem auch für den Sudan. Und unmittelbar andere Golfstaaten auch. Das heißt, was im Sudan derzeit passiert ist, dass die Treibstoffpreise wie in vielen anderen Ländern massiv in die Höhe gegangen sind. Teilweise um 50%. Mhm. Das heißt, alles wird teurer. Die Lebensmittel werden teurer. Transportlokal wird teurer. Die Inflation im Land steigt. Und darunter leiden Menschen, die derzeit vom Krieg betroffen sind, umso mehr. Zum anderen ist es ein massiver Impact auf die Landwirtschaft im Sudan. Der Sudan importiert großen Teil seines Düngerbedarfs, auch aus den Golfstaaten, über 50%. Mhm. Das heißt, die Preise für Dünger steigen, die Bauern setzen weniger Düngemittel, weniger Insektenschutzmittel und dergleichen ein, was wiederum dazu führt, dass die Ernteerträge wahrscheinlich massiv einbrechen werden. Das kann man jetzt schon absehen. Und wir schauen da sehr besorgt aufs dritte Quartal in diesem Jahr, wo dann die Erntezeit wieder beginnt, weil in Kombination mit einer derzeitig laufenden Hitzewelle und schlechten Regenprognosen die Schätzungen dahin gehen, dass das eine um wesentlich höhere Anzahl an Menschen von Nahrungsmittelkrise und Nahrungsmittelmangel betroffen sein wird. Und der dritte Punkt, wie du es ja erwähnt hast, Dubai ist eine große Drehscheibe. Jetzt nicht nur für uns, sondern auch für andere humanitäre Organisationen. Und viele Partner haben da mehrere hunderttausend bis Millionen Euro an Hilfsgütern, die dort jetzt feststecken. Mhm. Warum? Weil sehr viele von den Gütern entweder aus Dubai direkt verschifft werden oder aus dem asiatischen Raum bezogen werden. Da nehmen wir jetzt zum Beispiel Medikamente, also ja. Generika aus Indien beispielsweise, die gelangen über sehr große Hochsee-Containerschiffe nach Dubai, wo sie dann auf kleinere Schiffe umgeladen werden. Und diese kleineren Schiffe können dann die lokalen Häfen anlaufen. Von diesen großen Umschlagshäfen gibt es aber jetzt in der Region nur eine Handvoll. Und wenn da einer ausfällt, also unabhängig von der Straße von Hormuz selbst, aber wenn da einer von diesen Häfen ausfällt, ist das natürlich unglaubliche logistische Auswirkungen. Und wir haben zum Beispiel den Fall gehabt, wo konkret Behandlungskits für Choleraerkrankungen, das sind so Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung der Durchfallerkrankung, dass die in Dubai festgesteckt sind. Weil wir nicht quasi dieser Container ist einfach dort festgesteckt und konnte nicht umgeschifft werden. Das heißt, wir waren dann gezwungen, dass wir alternative Lieferketten für diese Güter finden. Und das kostet Zeit und es kostet Geld, das wir nicht haben und es kostet Zeit, das die Menschen vor Ort nicht haben.
Mhm. Wahnsinn. Jetzt bist du da so intuit, der Sudan, das ist dein Gebiet, das ist dein Ding. Mit welchem Gefühl beobachtest du diese Entwicklungen? Also wie geht es dir da damit?
nicht wahnsinnig gut. Es ist momentan, es ist nicht wahnsinnig erfreulich, weil wir halt immer wieder mit neuen Problemen, neuen Hürden und neuen Schwierigkeiten konfrontiert werden und gleichzeitig halt hautnah das Leid der Menschen vor Ort mitbekommen. Vor allem auch aus Erzählungen von Kollegen, die vor Ort sind, aus Berichten von Betroffenen. Und die Situation ist wirklich schlimm und ich glaube, in Zusammenhang auch mit der Logistik, zu anderen andererseits mit den Hilfsmitteln, mit den finanziellen Mitteln, die in letzter Zeit auch
genau, die gehen ja zurück. Weltweit gehen einfach die humanitären Mittel werden gekürzt. Ich meine, was könnte das bedeuten? Also da wird ja jede Hilfe gebraucht und jetzt wird das auch noch gekürzt. Was bedeutet das für den Sudan?
Also konkret heißt es, dass wir in der Lage sind, weniger Menschen zu erreichen. Und das heißt de facto, dass das Leid der Betroffenen größer sein wird und im schlimmsten Fall ein stärkerer Verlust, ein erhöhter Verlust von Menschenleben. Es heißt für uns auch, dass wir stärker von privaten Spenden und Initiativen abhängig sind. Und es heißt aber auch, dass wir halt natürlich auch intern schauen, wie können wir effizienter sein? Wie können wir die humanitäre Hilfe so effizient wie möglich gestalten? Schwierig dabei ist halt, wenn wir beginnen, an den falschen Stellen zu sparen, und ihr redet jetzt da nicht nur von uns als Rotes Kreuz, sondern generell die humanitären Organisationen, dann hat das auch wieder fatale Konsequenzen, weil jede, sage jetzt mal, Personalressource, die wir einsparen, ist eine Person, eine Funktion, eine Hand, die dann fehlt, damit die nötigen Schritte gesetzt werden, damit in diesem sehr, sehr komplexen Kontext trotzdem noch Menschen versorgt und unterstützt werden können. Und das ist natürlich schwierig.
Ja, du sprichst einen ganz wesentlichen Punkt an. Man hat auch so das Gefühl, dass einfach Privatpersonen so irgendwie spendenmüde, wenn man das jetzt mal so nennen will, irgendwie geworden sind. Viele denken sich auch, ja, es ist alles schrecklich, die Krisen werden immer mehr, Katastrophen werden mehr, das ist furchtbar, aber ich kann da jetzt auch nicht unbedingt was dran ändern. Spürst du das auch?
Ja, also es ist natürlich, wenn man mit Freunden und Bekannten und im Bekanntenkreis so ein bisschen sich umhört und redet, dann fallen immer wieder solche Sätze. Und ich kann das bis zum gewissen Grad verstehen. Es ist ja menschlich, dass die Leute nur begrenztes Fassungsvermögen für Krieg und Leid und Katastrophen haben und irgendwann dann einfach abschalten und sich denken, was soll ich da machen? Ich meine auch in unserem Gespräch bisher, wir haben uns jetzt bis jetzt darauf fokussiert, wie schlimm und furchtbar genau, das Ganze genau. ist. Und es ist es auch. Und es ist einfach teilweise wirklich schwer zu fassen, vor allem die Ausmaße von dem Ganzen.
Aber dann kommen wir vielleicht genau dorthin, dass wir irgendwie sagen, was passiert mit dem ganzen Geld? Was macht das Rote Kreuz jetzt wirklich vor Ort, um die Lage zu verbessern?
Genau, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil es rückt so ein bisschen in den Hintergrund, was, dass die Hilfe ankommt zum Beispiel und wie die Hilfe ankommt. Und das ist auch ein Fehler, den man leicht übersieht. Und jetzt gerade mal, wir können da gleich drüber reden, quasi, was wir konkret machen. Ja. Aber was ich mir immer frage ist, wann man zuletzt, warum liest man nie eine Schlagzeile wie zum Beispiel, die UN, das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen erreichen 30 Millionen Menschen im Sudan. Das ist ein Faktum. Die humanitäre Bewegung erreicht im Sudan Menschen. Wir erreichen dort Menschen, wir unterstützen dort Menschen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass Leute es fast nicht mehr glauben, wenn man irgendwie sagt, hey, wir es ist schlimm, es ist furchtbar, aber wir schaffen dort wirklich eine Veränderung zum Positiven.
Und ja, so sind nun mal Schlagzeilen aufgebaut, ne? Schlagzeilen sind das Negative triggert uns mehr als das Positive.
Absolut, aber wie gesagt, ich glaube, dass da dadurch auch so ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit entsteht und eine Passivität.
Sehe ich genauso, ja.
Und wenn man sich jetzt anschaut, der sudanesische Rote Halbmond und Partnerorganisationen, also unter anderem auch durch unsere Unterstützung vom österreichischen Roten Kreuz, haben insgesamt das im Sudan bis jetzt geschafft, seit Beginn des Konfliktes 9 Millionen Menschen zu erreichen. Also das ist mehr als die gesamte Bevölkerung von Österreich. Ja. Und da zählen die jetzt dazu, die zum Beispiel ein oder mehr das warme Mahlzeiten bekommen haben oder Decke, Schlafmöglichkeiten, Unterkünfte, Bargeldhilfe. Über 500.000, die durch Erste Hilfe oder Sanitätseinsätze gerettet werden konnten.
Ja, das
oder
sind schon Zahlen.
Ne? Das sind große Zahlen. Ja, wirklich. Der sudanesische Rote Halbmond hat unter anderem 1,7 Millionen Mahlzeiten in 2 Jahren verteilt an geflüchtete Personen. Und das Internationale Rote Kreuz ist momentan dabei, die Wasserversorgung in Khartoum und Umgebung für 2,4 Millionen Menschen wiederherzustellen. Das ist größer als Wien. Das sind wirklich große Ausmaße, von denen wir da reden. Es sind Krankenhäuser unterstützt worden. Es konnten über 500.000 Menschen in Krankenhäusern durch unsere Hilfe behandelt werden. Und da reden wir jetzt von Cholera bis zu chirurgischen Eingriffen, über Geburtenunterstützung. Also das deckt die komplette Palette ab. Und also ein Aspekt, was ich, bevor ich internell schaue, aber ein Aspekt, den noch
anbringen. Dafür sind wir da.
Ja, natürlich. Aber was das Internationale Rote Kreuz und das sudanesische Rote Halbmond in Partnerschaft auch machen, das ist der Suchdienst. Also in dem Krieg werden ja unglaublich viele Familien und Beziehungen auseinandergerissen. Und seit dem Beginn des Konfliktes ist durch dieses System der Personensuche und Kommunikationsetablierung es gelungen, dass man 60.000 Familien ermöglicht hat, ihre geliebten Menschen entweder wiederzufinden oder mit ihnen in Kontakt zu bleiben, quer über dieses Land hinweg, von Flüchtlingslagern in Kriegsgebiete, also in die umkämpften Gebiete bis, ja, also es ist wirklich, es passiert was und es berührt auch die Menschen vor Ort. Man kann was Positives bewirken.
Mhm. Gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Suchdienst, wo ja auch wirklich das österreichische Rote Kreuz wirklich auch massiv dabei ist und da wirklich viel unterstützt.
Richtig, ihr habt es eher in der Podcast-Folge abgedeckt, aber das ist ein globales Netzwerk, wo auch aus dem Ausland Menschen in den betroffenen Ländern, in den betroffenen Konfliktgebieten Kontakt zu ihren Familien und Bekannten wiederherstellen können.
Ja, und dafür braucht es das Geld und dafür wird das Geld auch aufgebraucht für eben genau solche wichtigen Dinge. Gibt es noch irgendwelche Initiativen, die du gerne erwähnen würdest, die ihr im Sudan am Start habt?
Was wir im Sudan auch, also was wir als Rotkreuz, Rothalbmondbewegung auch machen, und ich glaube, das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt, der immer wieder ein bisschen untergeht, ist psychosoziale Unterstützung von betroffenen Personen. Das kann man sich so vorstellen, das geht von niederschwelliger psychologischer erster Hilfe, also Gesprächstherapien auf einfachem Niveau bis hin zur Schaffung von sogenannten Safe Spaces. Also Menschen, die aus unmittelbaren Konfliktgebieten geflüchtet sind und schlimmste, traumatischste Erlebnisse hinter sich haben, Familien mit Kindern, dass man denen einen Raum gibt, wo, ich sage jetzt ganz banal, teilweise Kinderspielplätze, ein Unterhaltungsprogramm, gleichzeitig den Eltern Raum gibt, ihre eigenen Geschehnisse aufarbeiten zu können, ein bisschen wieder einen strukturierten Tagesablauf zu etablieren, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und zu langsam beginnen. Ich sage jetzt, das sind Geschehnisse, das geht nicht von heute auf morgen weg.
Aber es sind einfach kleine Musiksteinchen. Ne?
So ist es, wieder halbwegs zu funktionieren in diesem, nach diesem Schrecklichen, was sie erlebt haben.
Ja, du hast jetzt die Geflüchteten angesprochen. Es ist die Krise im Sudan, die bleibt ja jetzt nicht an den Grenzen stehen. Welche Auswirkungen hatten jetzt der Konflikt zum Beispiel auf den Südsudan, auf Ägypten, auf Äthiopien, Uganda und so weiter?
Das ist ein sehr großes Thema. Vielleicht kann die Michaela da vor allem, weil sie ist auch vor allem auf Äthiopien da, wo wir eigene Delegation haben, das Österreichische Rote Kreuz. Viele der Geflohenen sind natürlich in die Nachbarländer geflüchtet und jetzt je nach Land selbst stellt es auch einen massiven Druck auf die lokale Bevölkerung da. Südsudan ist selber ein Krisengebiet, wo Teile des Landes von Konflikt betroffen sind. Südsudan ist auch ein Land zum Beispiel, wo nach wie vor auch Krankheitskolera und Naturkatastrophen, Überflutungen haben wir gerade gehabt, nach wie vor problematisch sind. Und da jetzt quasi noch einen Flüchtlinge von über 1 Million Menschen aus dem Sudan aufzunehmen, ist auch hier eine unglaubliche Herausforderung. Und da unterstützt aber auch wieder das Rotkreuz-Netzwerk mit dem südsudanesischen Roten Kreuz und dem internationalen Roten Kreuz. Der Tschad hat extrem viele Flüchtlinge auch aufgenommen. Ägypten, über 1,5 Millionen, das ist glaube ich das Land, das am meisten aufgenommen hat. Und auch hier sind es halt immer die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften mit unseren Dachverbänden, die hier versuchen, die Menschen halt auch zu unterstützen. Aber kurz gesagt, es ist natürlich auch für diese in diesen Ländern eine Herausforderung, die selber teilweise mit Konflikt, wirtschaftlichen Problemen etc. zu kämpfen haben, dort Menschen unterzubringen. Aber trotzdem, es wird getan, es wird versucht, nach besten Möglichkeiten auch diesen Menschen unter diesen Umständen diese zu unterstützen.
Vielleicht gehen wir das einmal weiter zur Michaela. Liebe Michaela, gibt es von deiner Seite was zur Fluchtbewegung jetzt? Der Chris hat Äthiopien angesprochen. Gibt es da etwas dazu zu sagen?
Ja, natürlich. Also in Äthiopien, gerade im Westen von Äthiopien, wo die Flüchtlinge vom Sudan immer mehr hineingeströmt sind. Und ich habe das jetzt vor ein paar Wochen gesehen, wo ich in der Nähe von Gambella gewesen bin, gibt's große Gebiete, wo Flüchtlinge angesiedelt worden sind. Mhm. Und unterstützt von verschiedensten Hilfsorganisationen mit, sei es für Wasserversorgung, sei es für Hygiene, sei es für Lebensunterhalt. Genauso unterstützt vom Äthiopischen Roten Kreuz. Also als ganz wichtiger Beitrag dazu, dass Migration auch stabilisiert wird in dieser Region.
Ja, das Österreichische Rote Kreuz ist ja mit eigenen Delegationen vor Ort. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, seit wann ist das so? Wie hat das begonnen?
Ja, das finde ich eh auch eine wirklich wichtige Frage, nämlich jetzt gerade anschließend, das, was da mein Kollege, der Chris Bachtrog, gesagt hat, ist hier diese Komplementarität von der humanitären Hilfe und von der Entwicklungszusammenarbeit sehr wichtig und sehr zentral. Die meisten unserer Delegationen haben so begonnen, dass es eine humanitäre Krise gab. Und ich nehme jetzt das Beispiel von Uganda, wo wir seit 2016 arbeiten. Das war unter anderem ebenfalls ein großes, das war der Bürgerkrieg im Südsudan und später auch im Kongo, wo mittlerweile fast 2 Millionen Menschen geflohen sind nach Uganda. Mhm. Zuerst haben wir humanitäre Hilfe geleistet, quasi Wasser transportiert mit LKWs. Und danach braucht es Jahre, um dementsprechende Wasserbohrungen durchzuführen, Wasserleitungen zu legen, Entnahmestellen, den Lebensunterhalt der Menschen wieder sicherzustellen. Mhm. Und dafür sind wir dann in Uganda geblieben.
Aber das heißt, prinzipiell bist du mit den Entwicklungen, du hast schon gesagt, du bist ja jetzt schon lange dabei, bist du mit den Entwicklungen in Richtung Unabhängigkeit zufrieden? Oder manchmal hat man so den Eindruck, man geht 4 Schritte vor und eh wieder 3 zurück. Mhm. Das ist aber nicht so, oder?
Also, wenn man es von einer Vogelperspektive betrachtet, finde ich es nicht so. Wenn man manchmal in der Mitte steckt, denkt man sich mal, die Veränderungen gehen nicht schnell genug. Mhm. Aber von einer Vogelperspektive, wenn ich mir so anschaue, 2 Beispiele nur. Im Jahr 2010 haben wir mit einer Regionalstelle gearbeitet im Äthiopischen Roten Kreuz. Das war eine kleine Hütte mit Strohdach. Mhm. Jetzt haben sie ein schönes Büro, sie haben Einkommensquellen über Vermietung von kleinen Büros. Sie können damit ihr eigenes Personal finanzieren und sie haben sogar eigene Mittel für gewisses Ausmaß an humanitärer Hilfe. Mhm. Also das ist ein Riesenerfolg.
Vielleicht haken wir da gleich ein und kommen auf die verschiedenen Schwerpunkte eurer Arbeit zu sprechen. Du hast es schon angesprochen, ein ganz wesentlicher Punkt ist der Aufbau eines landesweiten Rettungswesens. Da helft ihr zum Beispiel in Ruanda, das eben flächendeckend aufzubauen. Erzähl mal ein bisschen, wie geht das voran und wie war das eigentlich bis jetzt geregelt?
Ja, eben das ist eins von den humanitären Services, wo wir sehen, unsere Partner haben zunehmend mehr Interesse daran. Und im Jahr 2016 hat es begonnen, dass das Ruandische Rote Kreuz gemeinsam mit der Regierung haben sie begonnen, Schritte in diese Richtung zu setzen, weil der Rettungsdienst bis dahin nur von Spitälern angeboten worden ist, aber leider nicht flächendeckend und nicht verlässlich.
Und wo liegen da aktuell die größten Herausforderungen, sowas, so ein Riesending aufzubauen?
Ja, nachdem, sage ich jetzt einmal, der Rettungssanität als Berufsbild etabliert worden ist, weil das hat es ja auch nicht gegeben, über diese letzten 6 Jahre, jetzt gibt es ein eigenes Berufsbild, ein zertifiziertes Training. Mittlerweile startet die Regierung dieses Training auch anzubieten, von ihrer Seite aus, das wir pilotiert haben. Also finde ich sehr toll, dass dieser Ansatz jetzt systematisch und strukturiert verankert wird im Land. Jetzt ist aber die Herausforderung, wie kann er dieser Rettungsdienst zum Roten Kreuz nachhaltig, finanziell, ohne Unterstützung betrieben werden. Und das ist jetzt die große Herausforderung. Und da haben wir den Landesverband Kärnten an Bord, der uns dabei unterstützt, so verschiedenste Einkommensquellen zu erschließen, beziehungsweise auch als kleines Unternehmen jetzt zu führen für das Ruandische Rote Kreuz.
Mhm. Ein zweiter Schwerpunkt, du hast es schon kurz angesprochen, sind die Wasserprojekte in Afrika. Da gibt es ja im Zuge der WASH-Initiative, da kümmert sich das Rote Kreuz in Krisengebieten auf der ganzen Welt, eben um Trinkwasseraufbereitung, Sanitärversorgung, Hygieneaufklärung und so weiter. Und da habt ihr auch in Uganda zum Beispiel einen großen Schwerpunkt gesetzt. Wie wichtig war das genau für das Land und was habt ihr da bis jetzt erreicht, Michaela?
Ja, ich habe es vorher schon kurz angesprochen als eines von unseren Schwerpunkten in der Wasserversorgung. Und Uganda ist ja bekannt für seine offene Migrationspolitik. Menschen werden dort aufgenommen, registriert, in Siedlungen gebracht. Und dann sind es, sie kriegen ein kleines Grundstück, 5×5 Meter, können dort ein Haus bauen, Gemüse anbauen. Und unterstützen wirklich, dass Flüchtlinge in dieser Region, in der ostafrikanischen Region, auf Fuß fassen können. Als ÖRK haben wir begonnen mit der humanitären Hilfe, zuerst Wasser zu liefern. Da haben wir nur als ÖRK über 100.000 Menschen mit Wasser versorgt. Wow. In den Jahren danach haben wir über 300.000 Menschen langfristig mit Wasserversorgung und Hygieneservices unterstützt, sei es Wasserleitung, Wassertanks, aber auch solarbetriebene Wasserpumpen, da der Diesel so teuer worden ist, dass die Wasserpumpen stillgestanden sind, weil sie es sich nicht leisten haben können, Wasser zu pumpen. Mhm. Dann haben wir in Innovation solare Wasserpumpen installiert.
Ja. Was ich total spannend finde bei den Wasserprojekten, ist ja auch, und das ist quasi der dritte Schwerpunkt von euch, dass ihr dadurch auch die Frauenrechte bzw. die Gleichberechtigung von Frauen massiv stärkt. Wie passt das eigentlich zusammen?
Das ist ein bisschen ein Spagat, erscheint es einerseits. Aber unsere Erfahrung ist, dass Frauenstärkung eng verknüpft ist mit wirtschaftlicher Stärkung. Mhm. Das heißt, mit einem eigenen Einkommen, mit einem finanziellen Beitrag zu den Haushaltskosten, dass sie nicht mehr abhängig sind von ihren Ehemännern. Eigentlich eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei uns ja auch in Österreich, das kennen wir ja gut. Und da eignen sich sehr viele Projekte. Wir haben gute Erfahrungen, sei es im landwirtschaftlichen Bereich, sei es mit kleinen Unternehmen, aber eben auch im Wassersektor. Und hier ist es immer verbunden, wenn es Einkommen gibt. So wie zum Beispiel öffentliche Toiletten oder Duschen, die von einem kleinen Frauenbusiness getragen werden.
Ah, okay. Mhm.
Oder Produktion von Frauenhygieneprodukten, die dann verkauft werden. Aber auch bei Wasserentnahmestellen, wo die Einwohner für das Wasser direkt bezahlen in einem kleinen Shop, das von einer Frau betrieben wird. Und diese Einkommen werden natürlich weitergeben an die Wasserbehörden zur Instandhaltung. Aber diese Frauen haben in diesen kleinen Shops ihr Einkommen.
Chris.
Ich möchte kurz einhaken, weil ich komme ursprünglich aus dem technischen Wasserversorgungsbereich. Es ist in diesen Haushalten natürlich so, dass hauptsächlich die Frauen für den Gesundheitszustand und den Wasserbedarf, die Deckung des Wasserbedarfs in der Familie großteils verantwortlich sind. Also es sind hauptsächlich auch Frauen, die Wasser beschaffen und die beschwerlichen Wege auf sich nehmen und dann für die Familien auch im ländlichen Raum das Wasser besorgen. Und je mehr, wie die Michaela halt gesagt hat, je mehr man es schafft, dass man die Wasserversorgung optimiert und verbessert, jetzt bis hin zum Wassershop, wo wirklich dann direkt Frauen ein kleines Einkommen generieren können. Aber da gibt es eben sehr viele Stufen dazwischen. Je mehr man das schafft, das zu verbessern, umso mehr Zeit haben die Frauen für andere Einkommensquellen, haben Zeit, mehr Zeit für teilweise für die Kinder, aber wie gesagt, eben auch sich stärker zu emanzipieren, unabhängig zu machen, und es macht halt einfach einen Unterschied, wenn man jetzt nicht zwei Stunden pro Tag nur mit Wasserversorgung verbringt, Vergleich zu man hat Wasser entweder direkt aus der Leitung oder halt man schafft es in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde. Das schafft Zeit frei, das schafft Einkommensquellen, und in diesen Aspekten, also von diesem Aspekt her, ist Wasser immer ein Anknüpfungspunkt, der bei uns unweigerlich auch mit der Stärkung, mit der Emanzipierung von Frauen verbunden ist.
Mhm. Michaela, vielleicht bleiben wir da noch kurz. Wie wichtig ist jetzt die Stärkung der Frauen und Mädchen in Afrika einfach auch für eine nachhaltige Entwicklung?
Ja, also für uns ist es, was wir sehen mit den vielen Programmen, die wir geleistet haben und die wir leisten, Frauenförderung ist eigentlich essentiell und kritisch.
Inwieweit
kritisch? Es ist nicht nur ein zusätzliches Programm, ne, sondern je mehr Frauen in ihrer eigenen Unabhängigkeit unterstützt werden, desto mehr stärken sie die verschiedensten Sektoren, sei es der Bildungsbereich, sei es der wirtschaftliche Bereich, sei es der Gesundheitsbereich. Das heißt, es ist es ist ein zentrales Thema, dass Frauen gestärkt werden. Sei es über die Bildung, wenn Mädchen zur Schule gehen, gibt es einfach ein anderes Einkommen in ihrer Zukunft. Oder Kinderehen und frühe Schwangerschaften werden weniger, was ein großes Thema ist in Ruanda und Uganda, wo diese Bildung und das Bleiben im Bildungssystem für Mädchen und Frauen essentiell ist.
Du hast das auch vorher schon gesagt, ihr stellt ja auch mehreren Frauenkollektiven Land zur Verfügung, nämlich jeweils 3 Hektar Land. Das ist im Zuge von der Eco-Care-Initiative. Wie kann ich mir das vorstellen? Was wird da zum Beispiel angebaut? Und wie werden die Frauen da mit Rat und Tat unterstützt?
Ja, also das ist ein Konzept, das in verschiedensten Ländern verwendet wird. Und da geht es wirklich um eben genau um die wirtschaftliche Stärkung von Frauen. Und in Ruanda passiert es so, dass Gruppen von Frauen oder dass Gruppen gebildet werden von 40 bis 50 Mitgliedern, die gemeinsam produzieren, sparen, einkaufen und auch Kredite aufnehmen. Das sind vorwiegend Frauengruppen in der ersten Instanz, die sie auch dann später zu Kooperativen entwickeln können. Die entwickeln Businesspläne und danach werden diese Businesses umgesetzt, sei es jetzt im landwirtschaftlichen, im Anbau von Gemüse oder Getreide, im Verkauf, in der Fischzucht, in der Nutztierhaltung. Also es können verschiedenste Businesses sein und eine Möglichkeit ist eben auch der Gemüseanbau und der Getreideanbau, wo das Rote Kreuz versucht, auch Land für die Frauen zu erhalten. Weil das Schwierigste in Ruanda, weil es so dicht besiedelt ist, ist Land zur Bewirtschaftung. Mhm. Und durch die enge Beziehung des Roten Kreuzes auch zur Regierung schaffen sie es immer wieder, Grundstücke zu bekommen, auf denen dann Frauen diese Businesses umsetzen können.
Ja, da können wir jetzt auch gleich weitergehen zum vierten Schwerpunkt, den ihr da gesetzt habt. Da geht es nämlich um die Klimawandelanpassung, zum Beispiel in Ruanda. Wie kann ich mir dieses Problem in Ruanda tatsächlich vorstellen?
Ich meine, Ruanda per se kann man sich vorstellen als ein Land der 1000 Hügeln, wird es bezeichnet, besonders im Westen des Landes. Und der Klimawandel zeigt sich dort besonders durch heftige Regenfälle. Auch Dürreperioden, aber besonders durch heftige Regenfälle, was wir in Österreich ja auch kennen. Und die Konsequenzen von Trockenheit und Regen und heftigen Regenfällen ist Erosion, sind Murenabgänge und Erdrutsche. Das heißt, in Ruanda ist es ganz wichtig, dass Land rehabilitiert wird und Land befestigt wird.
Die Wiederaufforstung ist, glaube ich, auch ein
Riesenthema. Und die Wiederaufforstung, so ist es. Das heißt, es gibt Anti-Erosionsmaßnahmen, wo in Hanglagen Gräben angelegt werden, die dann bei starken Regenfällen das Wasser sammeln und speichern. Böden werden stabilisiert durch Bepflanzung, sei es jetzt von Nutzpflanzen wie Futtergras, aber eben auch von Baumbepflanzungen. Mhm. Wo Eukalyptusbäume, immer
mehr, oder?
Ja, genau, das ist so das Thema. Viel ist in Eukalyptusbäumen investiert worden über die letzten Jahre, weil es ein wichtiges Nutzholz ist. Aber leider leidet darunter die Bodenfruchtbarkeit. Deswegen versucht jetzt das Land und auch ganz stark das Rote Kreuz hier als, sag jetzt mal, als Pionier, einheimische Bäume zu fördern und Obstbäume zu fördern.
Ja, abschließend, Michaela, gibt es vielleicht so 1-2 Erfolgsgeschichten, weil du bist ja immer wieder auch vor Ort, von denen du uns vielleicht berichten kannst, von einzelnen Schicksalen?
Also über die letzten Jahre habe ich viele Erfolgsgeschichten von Frauen gehört, über die verschiedensten Empowerment-Maßnahmen, sei es jetzt die Kooperativen oder andere also wie einkommensgenerierende Maßnahmen. Und da habe ich viele Frauen gesehen, die sehr dankbar sind und die besonders sehr stolz sind darauf, wie sie ihr Leben verändert hat hinsichtlich Selbstvertrauen, hinsichtlich Selbstwert, hinsichtlich Stellung im Haushalt, auch hinsichtlich Gewaltreduktion im Haushalt, bessere Versorgung der Kinder, besserer Schulbesuch. Also irrsinnig viele Erfolgsgeschichten von Frauen sind mir untergekommen in diesen letzten Jahren, seitdem wir doch in diesen drei afrikanischen Ländern, wo wir tätig sind, immer wieder regelmäßig unterwegs bin.
Super. Und so, was sind jetzt so, wenn man es so nennen kann, so abschließend, so deine Wünsche so für die nächsten 2 Jahre? Was sind so die Next Steps, so die Ziele, die du da erreichen willst?
Also die Ziele sind einerseits, dass ich mir wirklich wünsche, dass unsere lokalen Partner stärker in die finanzielle Unabhängigkeit gehen können.
Ja.
Mein zweiter Wunsch ist auch, dass wir den Rettungsdienst noch mehr ausbauen können in Afrika, weil wir da einen sehr großen Bedarf sehen. Mhm. Und der dritte Punkt ist sicherlich, dass ich mir wünsche, dass weniger Kriege sind. Weil die Kriege führen dazu, dass so viel Leid produziert wird. Ein Großteil des Leides, das produziert wird, ist durch Kriege.
Michaela, vielen Dank fürs Erste. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr spannend. Danke.
Danke ebenfalls.
Chris, was gibt's von deiner Seite abschließend noch zu sagen?
Ich würde gerne quasi auf dieser positiven Note abschließen, dass man darauf hinblickt, was man auch in diesen Situationen, in diesen schlimmen Konflikten, aber auch grundsätzlich auch generell nicht nur die humanitäre Hilfe, sondern auch das, wie die Michaela jetzt sehr gut ausgeführt hat, die Entwicklungszusammenarbeit, es ändert sich was, man kann was ändern, man kann was tun, es bringt etwas. Und ich würde gerne auf dieser positiven Note abschließen, dass es im Sudan vor allem noch die Nahrungsmittelsituation ein riesengroßes Problem dasteht, die Prognosen dahingehend schlecht sind. Das humanitäre Völkerrecht ist ein weiterer Aspekt, aber ich will das jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir haben genug gesprochen über wie furchtbar alles ist und ich würde das einfach wirklich jetzt damit beenden mit klassischer Rotkreuz, das wäre cheesy. Wir sind da und es tut sich was und wir können was bewegen und wir werden das auch weiterhin tun.
Und die bewegt. Genau. Jeden Tag. Danke, Chris.
Danke. Schön.
Ja, damit herzlichen Dank, liebe ZuhörerInnen, für die Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass Sie mit dabei waren. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Schöne. Ihre Isabella Richter.